Heute das Thema, das neue Leben. Und ich lese aus Johannes 20, Vers 19 bis 23. Am Abend aber desselben ersten Tags der Woche, also am Osterabend, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Herr, befestige du unseren Glauben an dich. Amen. Es wird einmal für uns eine ganz große Sache sein, wenn der Auferstandene vor uns sichtbar stehen wird. An jenem Tag, wenn er wiederkommt und wenn alles in dieser Welt zerbrochen wird, was gegen ihn steht. Und wenn nur der eine Ruf erschallt und unsere Friedhöfe lebendig werden und die Gräber sich auftun und die Menschen gerufen werden. Wir haben heute einige Kinder unter uns, weil wir auch keinen Kindergottesdienst haben. Und ich wollte, dass das unsere Kinder schon wissen. Wir haben einen Herrn Jesus, der mächtig ist. Unsere Kinder begeistern sich an David, der den Goliath umwarf. Wir haben einen viel größeren Herrn. Und es gibt nichts in der Welt, was gegen ihn stehen kann. Wie groß uns Lasten heute beschweren, sie sind alle viel, viel kleiner als Jesu Macht. Und so wie am ersten Tag der Schöpfung Jesus diese ganze Welt geschaffen hat, so wird an seiner Wiederkunft dann das sein, wenn er die neue Welt schafft. Eine Welt, in der es keine Tränen mehr gibt und kein Leiden und keine Krankheit und kein Sterben mehr. Aber jetzt leben wir zwischendrin. Und wir haben den Auferstandenen, aber wir haben ihn nicht sichtbar. Er ist da und doch verhüllt er seine Macht vor unseren Augen. Und dann ist das richtig, dass wir immer wieder fragen, wo ist denn die Macht dieses Auferstandenen, wo ist sie denn? Und dann sagen wir, die ist da drin, in seiner Gemeinde und da, wo sein Wort verkündigt wird und da, wo sich Christen sammeln. Und darf ich das aber heute Morgen doch einfach einmal klar sagen, wie das ist. Gerade an dieser Stelle, wo wir hoffen, dass der Auferstandene sich zeigt, da sehen wir so viel Lüge und Betrug und Böses. Die Geschichte der Christen ist eine schier beispiellose Geschichte des Dunkeln und der dunklen Mächte. Ich kann nicht über Kirche und Christentum reden, ohne dass ich mich beuge, weil ich das sehe, wie das auch mein eigenes Leben ist. Ich kann nicht mein eigenes Leben nach außen leben, gleichsam als ein Propagandastück für die Ungläubigen. Sagt, seht doch, wie das ist in meinem Leben. Ich wollte am liebsten verschwinden im Boden und sagen, ich bin einer, der Unehre macht diesem Herrn. Und wo sieht man denn ihn? Es ist groß, dass selbst ein Bischof den Mut hat, es war Betzel, gerade an dieser Stelle und zur Auslegung unseres Abschnitts zu sagen, die Kirchengeschichte ist ein unheimlicher Sumpf des Schmutzes und des Drecks. Und trotzdem sagte er, bleibe ich dieser Gemeinde treu und will da bleiben. Denn dort ist eine kleine Quelle und um diese Quelle dreht sich alles. Und davon wollen wir heute Morgen reden, das ist der auferstandene Herr in seiner Gemeinde. Und es gibt nichts, was mich an dieser Kirche je fesseln kann. Das ist nicht die Organisation und nicht die äußeren Dinge und nicht die Geschlossenheit und nicht das tapfere Wort, sondern das ist dieser Rinnsal in der Mitte, diese Quelle, dass da der Auferstandene bis heute noch nicht die Türen zugeschlossen hat, sondern dass er sich finden lässt von denen, die ihn suchen. Das ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu bis in unsere Tage hinein. Mein erster Punkt, den ich sagen will, ich muss doch mal Ihnen sagen, warum ich so gerne Punkte mache. Da meinen manche, das ist ein Stück Einfallspinselei, was man da immer macht. Ich möchte Ihnen auch ein Stück Lehre mitgeben der Predigt. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, es war schön, sondern wir wollen Sätze mitnehmen. Wir wollen etwas verstehen, wir wollen etwas wissen, wir wollen etwas begreifen. Und darum soll eine Predigt auch ein Stück lehrhaftes Unterrichten sein. Das Erste, was wir hier sagen, Jesus eint seine Jünger. Das hat uns viel beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten, als wieder die Wogen hochhergingen, wie denn das richtig wäre, die evangelischen Christen von Deutschland zu einigen. Und da haben manche ja so geschimpft und gesagt, ja, wie ist denn das? Ihr seid da dagegen, dass man da so eine große Apparatur schafft, mit dem man nun die ganzen Christen zusammenkriegen kann, von Schleswig-Holstein bis hinunter in die Alpen. Nein, wir haben bloß immer gedacht, da kann noch so ein cleverer Bischof oben sitzen, die kriegt er nicht in den Griff. Gott sei Dank. Aber der Heilige Geist kriegt Christen in eine Hand. Und das kann man nicht mit Apparaturen steuern und das kann man nicht anders machen. Damals hat Jesus seine Jünger nach der Auferstehung mit diesem schlichten symbolischen Zeichen angeblasen und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Ich bin an keiner anderen Einheit der Christen interessiert. Wir haben eine Einheit, dass alle in die gleiche Kasse zahlen und alle übers gleiche Finanzamt auch zur Kirchensteuer veranlagt werden. Aber die Einheit, die tröstet uns nicht und die stärkt uns nicht und die bedeutet uns nichts. Wir haben eine Karteieinheit, auch die bedeutet uns nichts. Aber was ist das, wenn plötzlich der Auferstandene mit seinem Heiligen Geist in ein Leben hineinwirkt? Dann wird uns das ganz groß, wenn wir einen Christen heute in der Gemeinde treffen, bei dem wir spüren, in diesem Leben hat Jesus angefangen zu wirken. Da ist plötzlich eine ganz neue Macht da, die das Leben gestaltet. Das merken schon unsere Kinder, wenn sie mit Freundinnen sich treffen oder Freunden, wie das ist, wenn in einem Leben Jesus der Mittelpunkt ist. Ich habe es Ihnen am Sonntag erzählt, wie es für mich war in der Fremde, in dieser großen Stadt von über 8 Millionen in London, wenn man plötzlich Brüder trifft, wo man bloß sagen kann, das ist ganz groß, wenn man spürt, hier regt sich in Ihnen dieser Geist Jesu. Was ist denn das? Das ist ein ganz neues Empfinden. Wir selber haben diesen Geist in uns nicht. Wir haben unseren selbstsüchtigen, karrieresüchtigen Geist in uns. Aber wenn Jesus anfängt, seinen Geist in unser Herz auszuschütten, dann auf einmal werden wir feinfühlig für den Menschen neben uns. Auf einmal drehen sich unsere Gespräche nicht nur um meine Interessen, sondern wir können hören, was den anderen bewegt. Wir empfinden plötzlich Liebe. Man hat Geduld, man kann sich mitfreuen mit dem, was einen anderen bewegt. Das ist eine ganz große Verwandlung eines Lebens, diese Sensibilität für die Vorgänge im anderen, im Bruder, in der Schwester, die man da hat. Deshalb ist das eine wesensmäßige Einheit der Gemeinde, von der Jesus redet. Und uns geht es um Einheit, ja um Einheit, nicht bloß von Schleswig-Holstein bis zu den Alpen, sondern rund um den Erdball. Da sind mir die indonesischen Christen heute Morgen so wichtig wie die von Labrador, dass ich sage, wir sind in Jesus eine Gemeinde und da, wo ein Glied seufzt, seufzen wir mit. Und das bedrückt uns mit, wo einer Not hat oder wo einer Freude hat, freuen wir uns mit. Und darum sind das nicht bloß äußere Mätzchen, wenn wir sagen, wir wollen uns doch wenigstens grüßen, wir wollen die Augen offen halten im Gottesdienst, nicht, dass wir uns jemand aufzwingen mit einem Gruß, den wir einem geben, sondern wir wollen die Augen offen halten, ob da nicht einer war, der mich heute Morgen braucht und der ein Wort Ermutigung braucht oder der mir etwas Schweres erzählen will, mit dem er nicht fertig wird. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Die meisten evangelischen Christen sind sehr verlegen, wenn die Rede auf den Heiligen Geist kommt. Aber deshalb sagte ich Ihnen eben, wir wollen auch ein Stück Lehrpredigt hier machen. Sie müssen wissen, was der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist nicht bloß eine Kraft, die über uns kommt. In den modernen Entwicklungen der Pfingstbewegung habe ich immer wieder die Angst, dass man den Heiligen Geist bloß so als ein Fluidum versteht, das einen durchzuckt und irgendwie zum Beben bringt und zum außergewöhnlichen Verhaltensweisen führt. In der Bibel ist der Heilige Geist was ganz anderes. In dem Augenblick, wo ich zum Glauben komme, kommt der Heilige Geist. Anders kann ich nicht glauben. Es ist der Vater selber, der zu den Gläubigen kommt. Gott, der Herr. Es ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Es ist nicht eine Kraft. Und das ist groß, dass er selber in unserem Leben Wohnung machen will. Und der Paulus dann im 1. Korintherbrief sagt, dass unser sterblicher Leib ein Tempel dieses Heiligen Geistes wird. Das ist ein unpassender Tempel. Denn wir sind ja gar nicht dafür geschmückt, dass Gott in uns Wohnung machen kann. Aber das übernimmt dann er. Er gestaltet dieses Gefäß um und macht es schön und herrlich. Wenn man nur jetzt darauf achtet, dass man diesen Heiligen Geist nicht betrübt, dass er nicht weicht von uns, sondern dass er immer mehr uns erfüllen kann. Und es gibt kein Christenleben, ohne dass man den Heiligen Geist hat. Und das muss ich vom Anfang meines Glaubenslebens an wissen, ob sein Geist in mir wohnt. Denn das ist der Anfang einer ganz neuen Lebensart. Das ist heute das Thema, das wir in der Predigt haben, das neue Leben. Er will mit seinem Heiligen Geist in uns wohnen und will in uns wirken. Und jetzt könnte man das einfach erzählen am Verlauf der Kirchengeschichte, wie das immer wieder war. In Zeiten, in denen es in der Gemeinde dunkel und finster aussah, dann war es einer, und man will es kaum glauben, einer, der angefangen hat, sich für diesen Heiligen Geist zu öffnen. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Er lebte das, was die Jünger erfahren haben, der Auferstandene gibt den Heiligen Geist. Du bist mein. Und jetzt geht's wie beim Domino, das machen wir auch so gern, dass wir die Klötze aufstellen und dann das erste anstoßen und dann fällt das nächste um. Dass es zu solchen Erweckungen kam, zu solchen großen Bewegungen. Einer hat viele angestoßen, weil der Heilige Geist immer wieder in diesem großen Gesetz wirkt, dass er dort, wo er einmal anfängt, weiter treibt und weiter schafft. Man müsste sich das einmal erzählen lassen, wie das war, als ein paar Leute in Stuttgart mit dem offenen Abend begonnen haben. Wie die Erweckung des schwäbischen Pietismus begonnen hat. Mit ein paar Menschen, die in der Predigt unruhig wurden und anfingen, Bibel zu lesen. Und sagten, wie werde ich ein neuer Mensch? Ich will mich öffnen für den Geist Gottes. Da fangen die großen Erweckungen Gottes an. Und das eint Christen untereinander. Das führt sie zusammen. Und da ist nichts Menschliches da, sondern etwas Göttliches. Und noch ein wichtiger Punkt zum Heiligen Geist. Ich muss Ihnen das zeigen. Der Heilige Geist zeigt sich nicht in außergewöhnlichen Theaterstückchen wie im Zirkus Krone, wo man sagt, da kann man noch staunen, was ein Christ alles fertigbringt. Oder außergewöhnliche Wunderzeichen. Er kann es tun. Wir wollen den Geist Gottes nicht einengen, aber normal ist das nicht. Auch hier bei diesen ersten Jüngern war nichts Außergewöhnliches da, ein Zeichen, als sie den Heiligen Geist bekamen. Da haben sie nicht auf die Schenkel gepatscht, wie es heute manche Gruppen als Zeichen haben, oder sie haben nicht in Zungen geredet, sondern ganz normale Leute, ohne irgendwelche außergewöhnlichen Zeichen. Aber was ist beim Heiligen Geist groß? dass man Jesus, den Auferstandenen, erkennen kann und weiß, er lebt. Und das ist die erste Wirkung des Heiligen Geistes. So hat Jesus in den Abschiedsreden erklärt, dass er uns Jesus verklärt, groß macht, wichtig macht, dass sie im Getriebe ihres Alltags aufblicken können und sagen können, ich danke, dass du da bist. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, dass sie nicht ertrinken im Schmerz und im Leiden und in der Traurigkeit, sondern glauben können. Und das ist die wichtigste Wirkung des Heiligen Geistes und der Einheit der Jesusjünger. Es gibt eine Einheit der Gemeinde Jesu, die dort am Quell sitzt und sich nährt von diesem frischen Wasser und die den Heiligen Geist hat. Und jetzt kommt das Zweite, er reinigt seine Gemeinde. Er reinigt seine Gemeinde. Wir wollen nicht so tun, als ob die Gemeinde Jesu so eine schöne Gemeinde wäre. Sie hat sehr viele Schmutzstellen. Aber wie groß ist das, dass sie einen Herrn hat, der sie völlig reinigt. So, dass man dann keine Runzel und keinen Flecken mehr an ihr sieht. An diesem Begegnen hier hat Jesus seinen Jüngern groß gemacht, dass es Vergebung gibt. Völlige Beseitigung der Schuld. Das ist nicht richtig, dass unter Christen das ewige Thema die Sünde sei. Die Sünde ist Thema auf der ersten Seite der Zeitung. Mord und Gewalttat, politischer Betrug und Hinterhältigkeiten, Drohung und Einschüchterung. Die Sünde ist Thema der Vergnügungen der Welt. Sie können sich kein Nachtleben einer Großstadt vorstellen ohne Sünde. Es wäre langweilig für die Großstadt. Offenbar, sie lebt mit der Sünde. Aber im Glaubensleben gibt es Bruch mit der Sünde. So, dass sie nicht mehr das Thema eines Lebens ist. Sondern da gibt es Vergebung. Und es ist auch nicht so, dass wir hier jeden Sonntag dran rühren, sondern wenn wir im Eingangsgebet das vor ihm niederlegen und sagen, ich will jetzt wieder zu dir heimkommen, Vater, nimm du alles weg, was mich von dir trennt. Vergeben und vergessen. Und dann darf man nie mehr dran rühren. Das ist eine Taktik des Teufels, dass er uns alte Dinge immer wieder vorholt. Und dass wir manchmal erschrecken. Und dann werden wir wieder hingeführt an die furchtbaren Taten unseres Lebens und in die Worte, die wir gesprochen haben, oft auch durch Beispiele, die wir in unserer Umgebung sehen. Und dann wacht das alles wieder auf und da will unser Teufel lähmen und immer wieder sagen, schau doch an, du bist kein Neuer, du bist der Alte. Und dann dürfen wir auf ihn zugehen und sagen, doch, mir ist vergeben und vergessen. Und das ist nun vergessen. Das Große der Gemeinde Jesu ist ja, dass wir eine Beichtgemeinde sind. Nicht, dass wir zur Beichte gezwungen werden und genötigt werden, aber dass wir darum wissen, wir sind heute Morgen zusammen als solche, die alle im gleichen Spital krank sind und die das brauchen, Freispruch und Vergebung, Bewältigung der Vergangenheit. Und dass man ein solches Zutrauen zueinander gewinnt, dass man solch eine auch gütige, verstehende Liebe zueinander hat, weil man weiß, ich bin ja an der gleichen Stelle in meinem Leben so oft in Not gewesen. Und wenn ich nur einem anderen zu dieser Befreiung und zu dieser Vergebung helfen darf. Wir sind die Priester aneinander, die einander helfen, diese Schmutzstellen abzuwaschen und einander gesund zu pflegen. Es ist das Große, dass unser Herr will, dass wir ganz rein werden. Und nur da kann er in unserem Leben wirken, wenn das Alte völlig ausgetan ist. Vielleicht sitzt einer heute Morgen hier jetzt unter uns und er denkt immer, warum komme ich nie zur Freude? Warum komme ich nie zur Freude? Ich kann gar nicht zur Freude kommen, wenn ich das Alte nicht wegwerfe. Ich kann mich an einem neuen Kleid nie freuen, wenn ich das Alte nicht in die Mülltonne stecke. Das Alte muss weg. Und ich kann das Neue nicht genießen, wenn das Alte nicht fortgeworfen ist. Und darum geht es um einen Bruch, dass ich sage, jetzt will ich es ihm hingeben. Und das war das, was Jesus als die frohe Botschaft seinen Jüngern mitgegeben hat. Geht durch die Welt, nicht eure politischen Ratschläge sind die guten. und nicht das, was ihr als große Lebensmoral verkündigt, sondern dass ihr Menschen frei machen dürft von der Last, die an ihnen klebt, und dass sie so fähig werden, den lebendigen Gott in ihrem Leben aufzunehmen durch seinen Heiligen Geist, der Wohnung in ihnen machen will. Und noch ein letztes. Er führt uns zur Freude. Ich wollte Ihnen drei Dinge heute Morgen sagen. Er eint uns, der Auferstandene, durch seinen Heiligen Geist. Er reinigt uns. Ich habe vom Schmutz gesprochen. Da, wo man von der Vergebung redet, ist alles weggetan. Und dann noch das Letzte, er führt uns zur Freude. Für mich war das jetzt ein großes Erlebnis in dieser Karwoche, Ihnen an allen Tagen durchpredigen zu dürfen. Nach der vierwöchigen Pause ist mir sehr schwer gewesen, dass ich nicht im Dienst der Verkündigung stehen durfte. Und nun habe ich am Palmsonntag beginnen dürfen. Und da habe ich Ihnen schon gezeigt, wie in dem hohepriesterlichen Gebet Jesu es ein ganz wichtiger Punkt war, dass seine Gemeinde fröhlich wird, dass sie vollkommene Freude hat. Wie man das immer wieder vergessen kann unter den Christen, das ist eigentlich ein großes Rätsel. Wenn wir in eine Kirche treten, denken wir immer, da muss irgendwie so die beklemmende Stille eines Krematoriums sein, dass man da so kaum sich regen darf oder auch... Es ist etwas Schönes, wenn Sie ein Stück Freude bis hinein in Ihr Gesicht haben, wo Christen sich treffen. Und diese Freude lag auch am Ostertag über den Jüngern. Denn da wird erzählt, da wurden die Jünger froh, da sie den Herrn sahen. Also weniger bedächtige, gesammelte, konzentrierte Sammlung, sondern mehr Lachen und Fröhlichkeit lag auf diesen Gesichtern. Warum denn? Sie sahen den Herrn vor Augen und hatten ihn plötzlich dastehen. Und das machte sie mutig und fröhlich. Nun hat man immer wieder versucht, wie man das machen kann. Ich probiere das auch manchmal, dass ich Ihnen in der Predigt mal was Lustiges erzähle, dass Sie alles lachen müssen. Schon nett, wenn man sowas macht. Aber das ist es letztlich noch nicht. Sondern man steht ja in dieser Welt unter den schweren Erfahrungen, unter den harten Eindrücken, die man hat, unter der Todesmacht, unter den Leidensmächten, Krankheit, unter Enttäuschungen, die einem Menschen zufügen. Und dann starrt man darauf und denkt, wie soll das werden? Ich weiß keinen Weg mehr weiter. Für mich ist alles dunkel. Und dann auf einmal macht uns der Heilige Geist ein Wort der Bibel groß, oder kommt zu uns einer, der uns sagt, denkt doch, vivid, wie wir gestern sagten, Jesus lebt. Dann können wir aufschauen und dann werden wir fröhlich. Das ist diese Freude, die wir gewinnen wollen. Diese Freude, die an Jesus entsteht. Nicht, weil ein Prediger ein Witzchen erzählt hat, sondern die Freude, die entsteht, weil ich ihn vor Augen sehe. Dass ich über einen Friedhof gehe, und fröhlich bin, weil ich über den Gräbern meinen Herrn sehe, der den Tod überwunden hat. Jesus Freude, die immer größer und immer mächtiger wird, dass mich das dann erfüllt, auch in Stunden großer Schwachheit, dass er dieses Wunder vollbringt, dass ich durchsehen kann auf ihn. Es wird in der Bibel fast erschütternd hart gesagt, bis hinein in die Offenbarung, dass diese Welt beherrscht ist von Mächten der Finsternis und dass es einem bang werden kann und dass man Angst haben kann. Da wurden die Jünger froh, da sie den Herrn sahen. Das ist der Grund der Freude und Christen müssen fröhliche Leute sein, weil es gar keine Traurigkeit mehr geben kann, die diese Freude von uns wegnimmt. Dann will man immer konzentrierter auf ihn hinschauen und immer deutlicher auf ihn hinsehen. Es ging heute darum, dass wir das neue Leben ergreifen, dass Jesus in uns Wohnung machen will, dass auch die Spuren des gefallenen Lebens und des gottlosen Lebens mit Rumpf und Stumpf ausrottet und dann das Neue beginnt. Wie wird das sein bei Ihnen, wenn Sie auf einmal merken, das fängt ganz praktisch an, wie der Heilige Geist in mir wirkt. kriege eine Unruhe, wenn mir ein Mensch wichtig wird. Ich muss einen Brief schreiben, muss einen Besuch machen. Mir wird das auf einmal wichtig, was meinen anderen Mitchristen so wichtig ist oder was sie bewegt. Man wird feinfühlig. Das Gewissen, das vorher so abgestumpft war, wird immer heller und spricht immer deutlicher. Es wird immer regsamer. Und Dinge, die mich lang beschäftigt haben, werden mir ganz unwichtig und die bewegen mich nicht mehr. Das Große, wenn Gott anfängt, in einem Leben Wohnung zu machen und an mir zu arbeiten. Und dann das Große, was hier geschieht, dass ein irdisches, sterbliches Leben die Spuren des Auferstandenen trägt. Das ist ganz groß und das gibt es. Und um weniger geht es gar nicht in unserem Leben, als dass der Auferstandene uns seinem Bild ähnlich macht und seine Zeichen unserem Leben aufprägt. Es hat früher bei der Konfirmation ein Gelübde gegeben, das ist so groß und umfassend, dass man ein Leben lang nicht damit fertig wird. Herr Jesu, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig, mach mich, o Jesu, ewig selig. Man kann nur selig werden, wenn der auferstandene Herr unseres Lebens wird. Amen. Wollen beten. Herr Jesus Christus, du musst unser Leben völlig verändern. Wir können aus uns gar keine Änderung hervorbringen. Aber du bist so mächtig und du hast uns auch so geschaffen mit unseren ganzen Eigenarten, mit unserem ganzen Wesen. Wir möchten dich jetzt auch bitten für die Spannungen und für die Schwierigkeiten, in denen wir leben. Wir wissen, dass es eine Änderung nicht durch Ratschläge geben kann, sondern durch Umkehr zu dir. Wo du uns erfüllst und wo du der Herr unseres Lebens bist, da ist unser ganzes Alltagsleben verändert und verwandelt. Da werden Spannungen aufgelöst, da kann Friede und Freude herrschen und da kann eine neue Harmonie sich ausbreiten. Gebrauche du uns und unser ganzes Wesen, so dass du dich daran verherrlichen kannst und dass wir Menschen werden, in denen dein Geist wohnt. Herr, wir beugen uns auch unter die Schuld und die Unehre, die wir deinem Namen zufügen, vor den Ungläubigen in dieser Welt. Herr, das ist uns schwer, dass wir so wenig von dir reden können, sondern nur Menschen von dir wegstoßen. Aber wir kommen heute zu dir, weil wir wollen, dass du unser Leben gebrauchst, dir zur Ehre, unsere Verherrlichung deines Namens. Zeige uns auch, wie wir in dieser Welt und in diesem kurzen Leben etwas darstellen können, wo du dabei groß wirst und wo dein Name geehrt wird. Wir bitten dich auch für deine Christenheit. Lass uns zunehmen an dieser Einheit deines Geistes, an Liebe füreinander, an Einstehen und an Interesse und an Hilfe, die man einander gibt. Du kannst das schaffen, auch in unserer Gemeinde, dass keiner sich mehr allein fühlt, dass wir zusammenwachsen als dein Leib, als deine Gemeinde. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun sendet uns der Herr unter seinem Segen. Wir haben dort in unserem Predigtext heute einen Teil gar nicht ausgelegt, wie Jesus seine Jünger sendet in diese Welt. Und wir gehen nicht nur von hier weg als solche, die sagen, jetzt ist der Gottesdienst vorbei,
sondern im Namen dieses Herrn. Die Häuser, an die wir kommen, stehen unter seiner Macht. Die Aufgaben, die wir tun, unter seinem Befehl. Er sendet uns und er legt seine segnende Hand auf sie. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.